Ja, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid entweder hier, weil ihr mit mir verwandt seid und kommen musstet, weil ihr niemand gefunden habt, der den Dienst mit euch tauscht, oder weil euch das Thema erinnert hat, was ist wirklich wertvoll, und ihr habt sofort so ein total schlechtes Gewissen bekommen, weil ihr kurz überlegt hattet, ob ihr vielleicht doch Fußball schauen wollt. Oder ihr seid einfach hier, weil es Freitagabend Agape-Gottesdienst ist und wir die Zeit zusammen genießen und Gott feiern, und weil wir ein cooles Thema starten, nämlich Storytelling mit Jesus. Geschichten für die Ewigkeit. Da haben wir jetzt 4 Abende vor uns, 4 Freitage. Wir starten heute. Ich denke, wir alle lieben gute Geschichten, nicht nur die Kinder, auch wir Erwachsenen. Wir mögen das, wir werden da berührt, und Geschichten wirken viel besser, als wenn du Fakten vermittelst und nur Wissen. Sondern Geschichten mit Fakten, das ist das Beste. Und heutzutage nennt man das modern und natürlich auf Englisch Storytelling. Storytelling. Das liegt voll im Trend, Seminare, Coaches. Ich arbeite ja in der Pressestelle einer gesetzlichen Unfallversicherung, und unsere Aufgabe ist es, über versicherungsrechtliche Sachverhalte zu informieren. Ist das spannend? Nein. Interessiert es die Leute? Tendenziell nicht. Jetzt hat mein Kollege ein Seminar im Storytelling besucht, und ich lese euch mal vor aus seinem letzten Artikel, den er geschrieben hat. Da ging es darum, unsere Leistungen zur Rehabilitation. Super spannend. Und jetzt schreibt er nach dem Storytelling-Seminar: Ein Unfall auf dem Schulweg verändert das Leben von Lilly auf einen Schlag. Die 16-Jährige wird von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Die Diagnose: Querschnittlähmung ab der Lendenwirbelsäule, Rollstuhl. Heute, 4 Jahre später, hat Lilly ein Ziel vor Augen: Paris. In diesem Jahr finden in der französischen Hauptstadt die Paralympischen Sommerspiele statt. Die 20-Jährige aus Nürnberg trainiert eisern, um dabei zu sein. Lilly ist jetzt professionelle Rollstuhl-Basketballerin und hat es in ihrer Sportart innerhalb kurzer Zeit so weit gebracht, dass die Paralympics-Teilnahme realistisch ist. Seid ihr in der Geschichte drin, oder? Und dann erst kommen wir ins Spiel. Begleitet hat sie auf diesem Weg ein Netzwerk aus Reha-Experten aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Aber ich, nur mal als Beispiel, ich denke, das hat was mit euch gemacht. Ja, ihr habt euch vielleicht auch kurz identifiziert, 16 Jahre, oh nein, ein Unfall. Und dann plötzlich kannst du verstehen, was wir machen. Und ich finde es spannender, als wenn man sagt, Rehabilitation ist eine wichtige gesetzliche Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 7. Neurowissenschaftler und Psychologen haben das auch untersucht, was Storytelling macht mit unserem Gehirn. Und die Grundidee ist folgende: Unsere Gehirne sind darauf ausgerichtet, Geschichten zu hören und zu verstehen und auch weiterzuerzählen. Stories merken wir uns 22 Mal besser als Fakten. Und wir haben im Gehirn einen kleinen Türsteher, die Amygdala. Und tatsächlich lässt die nicht alles durch. Und zum Beispiel das, was langweilig ist oder was uns nicht hilft, das rauscht vorbei. Übrigens ist es auch wichtig, wenn man Spenden haben möchte für ein Projekt. Das funktioniert mit Storytelling besser, weil eine gute Geschichte schüttet Oxytocin im Gehirn aus. Und das macht uns empathisch, und je mehr Oxytocin-Werte wir haben, desto mehr spenden wir. Michi, nur als Tipp nachher. Ne? Gut, also gute Geschichten verändern die Welt. Sie inspirieren, sie werden weitererzählt werden. Und das funktioniert bei Apple. Die besten Geschichten von Apple, ich weiß nicht, ich kann mich immer noch an eine erinnern, wo Steve Jobs gesagt hat: Werft mal das neue Handy in den Eimer mit Wasser. Und dann kamen noch Wasserblasen raus und hat er gesagt: Okay Leute, da ist noch Luft, da müsst ihr noch besser optimieren. Das sind so Geschichten, die merkt man sich und die finde ich cool. Aber, und jetzt kommen wir zurück, viele Jahrtausende zurück, das konnte das Alte Testament schon lange. Wunderbare Geschichten erzählen, seit Jahrtausenden werden sie bis heute weitererzählt. Und einer der größten Geschichtenerzähler ist für mich Jesus. Der war ein unglaublicher Storyteller. Er verwendete so viele Vergleiche, er vermittelte etwa ein Drittel seiner Lehre durch Stories, durch Geschichten. In der Bibel heißen sie Gleichnisse. Und die sind weltbekannt. Weltbekannt. Das bekannteste Gleichnis vielleicht, die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter oder ich weiß gar nicht welche. Die sind alle super. Und jetzt, genau. Ich wollte heute unbedingt nicht mit Papier kommen. Jetzt geht's weiter. Genau. Also es gibt so viele wunderbare Gleichnisse, dass ich gar nicht weiß, welche man nennen soll. Das Wort für Gleichnis im Griechischen steht Parabole und es bedeutet nebeneinander gestellt, miteinander vergleichen. Etwas Unbekanntes wird mit etwas Bekanntem verglichen. Parabel, Deutschunterricht, wir erinnern uns vielleicht noch so vage. Da mussten wir alle durch. Und ein Gleichnis, kann man sagen, ist eine weltliche Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Ein Text mit einem doppelten Boden. Und das macht diese Gleichnisse so ungeheuer spannend, weil man sagt, man hat verschiedene Schichten. Es ist nicht so, dass du es liest und sofort erschließt sich's. Und es wird etwas Großes, Unbekanntes, eine große geistliche Wahrheit wird mit etwas aus dem Alltagsleben verglichen. Also ich finde es schon krass, wenn man sagt, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Also das würde man sich doch jetzt eigentlich erstmal nicht trauen, das Himmelreich ist was Gigantisches, so ein Senfkorn. Aber die besten Geschichten fangen so an. Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Warum macht er das? Warum hat er nicht einfach nur sich hingesetzt und kurz und prägnant gesagt, was Sache ist? Er hatte ja gar nicht so viel Zeit. Warum erzählt er Gleichnisse? Weil Gleichnisse unser Gedächtnis schulen und unseren Verstand schulen. Wir sollen nachdenken. Wir sollen im Glauben nachdenken. Wir sollen nicht einfach nur lesen und irgendeiner erklärt es uns, sondern wir sollen unser eigenes Hirn einsetzen. Und Gleichnisse haben eine Erfahrungsebene. Man ist total schnell drin in der Geschichte. Man identifiziert sich. Mensch, ich habe ja auch schon mal was verloren. Natürlich, oh, das war so nervig, wo ich die ganze Zeit gesucht habe. Oder ich war auch schon mal, habe eine Sandburg gebaut. Und also das ist meine Erfahrung, die da beschrieben wird. Und dann kommt aber die Offenbarungsebene. Und das ist das Spannende. Was will Jesus sagen? Was sagt der Heilige Geist? Was ist die Offenbarung dieser Geschichte? Was ist die Wahrheit hinter dieser Botschaft? Und unsere Aufgabe ist es eigentlich zu checken, worum geht's? Was ist das für eine Art von Gleichnis? Was ist das für eine Geschichte? Ist es eine Beispielerzählung? Soll ich mir ein Beispiel daran nehmen? Oder gerade kein Beispiel daran nehmen? Hat jede Kleinigkeit eine Bedeutung, wie zum Beispiel beim vierfachen Acker, wo du wirklich jedes kleine Detail auslegen kannst. Der verlorene Sohn, ich meine, da geht es ja nur vordergründig um eine dreiköpfige Familie, die mit Bediensteten auf einem Landgut wohnt. Worum geht's da? Also ich finde das so spannend, einfach in die Tiefe zu gehen. Und das funktioniert bei Gleichnissen super, super. Und Gleichnisse erklären eigentlich auch kein so ein kompliziertes theologisches System, sondern sie schillern in verschiedenen Farben und erzählen eine schöne Wahrheit vom Reich Gottes. Keine Theologie, sondern eine Wahrheit. Und je mehr man drauf blickt, desto mehr erfährt man. Ich weiß nicht, also dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie oft habt ihr oder hab ich das schon gelesen und jedes Mal wieder catcht mich ein neuer Aspekt und ich sage, boah, das habe ich ja noch gar nicht. Also und dann identifiziere ich mich mit dem älteren Sohn, der zu Hause geblieben ist. Oder ich bin doch mal der weggeht. Oder ich spüre das Vaterherz Gottes, der leidet, weil sein Sohn weggeht. Und plötzlich bist du in dieser Geschichte drinnen. Das ist das Gleichnisse, finde ich. Habe ich schon gesagt, dass ich die genial finde? Also finde ich genial. Gleichnisse illustrieren eine tiefe geistliche Wahrheit mit alltäglichen, gewöhnlichen Gegenständen. Jesus hat Beispiele aus dem Alltag gewählt. Da geht es um Ackerbau und Viehzucht, um Häuserbau, Hochzeiten und Familie. Da wird betrogen, verschlafen, gefleht, gemordet, investiert, bereut, bestraft, gebetet, genervt, gebacken, gebaut, gepflanzt, gefischt, gesucht, gefunden, geprahlt, vergraben, ausgegraben, geholfen und gefeiert. Ja. Gleichnisse übertreiben auch. Sie tragen total dick auf. Das ist ein Stilmittel. Es kommt so realistisch daher und dann plötzlich, also ich meine, die Frau verliert eine Münze und dann macht sie ein Riesenfest, was natürlich sehr viel teurer ist als diese eine Münze, die sie dann gefunden hat. Der untreue Knecht, wo es dann um Millionensummen geht. Genau, also man startet mit so einem anfangs realistischen Situation und plötzlich merkt man, okay, es geht um was ganz anderes. Es geht um eine unglaubliche Freude im Himmelreich, wenn was gefunden ist, was verloren ist. Oder es geht um unglaubliche Gnade, die man gar nicht in Worte fassen kann. Was ist noch das Spannende an Gleichnissen? Die Jünger fragen auch Jesus, warum redest du denn eigentlich die ganze Zeit in Gleichnissen? Warum machst du das? Und Jesus sagt tatsächlich, so übersetzt, es sollen gar nicht alle verstehen. Meine Botschaft ist für die, die mit offenem Herzen hören. Die sollen das verstehen. Warum sprichst du in Gleichnissen? Gleichnisse verbergen die Wahrheit vor denen, die entweder zu faul zum Denken sind oder durch Vorurteile geblendet sind. Und die nicht auf den Heiligen Geist hören. Und Jesus sagt, obwohl sie sehen und hören, sehen und verstehen sie nicht. Und ich glaube, deswegen sollen wir auch nicht aufgeben, wenn wir mal was nicht verstehen. So wie die Jünger auch, die dann nach diesem Gleichnis mit dem Acker gesagt haben, wir verstehen es nicht, kannst du es bitte erklären? Wir haben es nicht verstanden, hartnäckig bleiben. Gleichnisse sind es wert, dass man einfach dranbleibt. Gleichnisse enthüllen und verhüllen. Nicht alles ist für alle. Nicht alles ist für alle. Bei einem Gleichnis fragen wir uns, und das finde ich, also wenn ihr was mitnehmen wollt aus der Predigt und das nächste Mal Gleichnisse lest, dann vielleicht diese zwei Fragen, wo finde ich Gott und wo finde ich mich selbst in dem Gleichnis? Wo finde ich Gott und wo finde ich mich selbst? Und versuche mit dem Heiligen Geist zu deinem persönlichen Aha-Moment zu erleben, wenn du ein Gleichnis liest. Das ist, wenn du in der Mitte der Geschichte ankommst und plötzlich merkst, das bin ja ich. Hey, da geht's um mich. Da finde ich mich. Und dann ist das Gleichnis keine Geschichte mehr, sondern eine Erfahrung, die ich mit Jesus habe. Wenn die Geschichte zur Erfahrung wird, dann hat das Gleichnis funktioniert. Wenn die Geschichte zur Erfahrung wird. Ich habe das mal erlebt, da war ich noch... da habe ich gerade das erste Mal angefangen, Bibel zu lesen. Der Pfarrer hat gesagt, schlagt mal das Gleichnis auf von den Arbeitern im Weinberg. Und ich habe das erste Mal in der Bibel so gelesen und dann habe ich mich furchtbar aufgeregt, warum die armen Menschen, die den ganzen Tag arbeiten, das Gleiche kriegen, wie der da am Schluss dann noch dahin marschiert. Und ich war so voll in meiner, und plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist mein Blick lenkt auf diese Wahrheit, dass es einfach Gnade ist, wenn man vom Marktplatz der Möglichkeiten, egal wann, von Gott geholt wird in sein Reich und dass du auch am Schluss, egal wie kurz vorher du kommst, sein Heil findest. Und dann dachte ich, diese Jesus am Kreuz und der Schächer, der Verbrecher, und er sagt heute noch, sagt Jesus, wirst du mit mir im Paradies sein? Ich dachte so, wow, was ist das für eine Gnade? Das ist doch nicht ungerecht, sondern das ist Gnade. Und irgendwie seitdem denke ich darüber nach und finde das genial, was ein Gleichnis in einem auslösen kann. Wir werden vier Gleichnisse besprechen heute vom Schatz im Acker und der Perle, aber ich durfte auch ein bisschen was sagen eben über Gleichnisse allgemein, weil das wird uns jetzt die ganzen Freitage begleiten. Nächsten Freitag predigt Ernö über den Zöllner und den Pharisäer. Wir bekommen eine Lektion, Stolz und Demut. Rainer spricht über eine kleine Ursache mit großer Wirkung, über den Sauerteig. Siegfried über das Gleichnis vom Unkraut, das einfach fröhlich mitwächst mit dem Weizen. Sehr spannend. Unkraut vergeht nicht, oder? Jetzt kann man sich vielleicht ganz kurz fragen, ob es in der Welt eigentlich keine anderen Probleme gibt und warum wir Christen uns mit solchem Zeugs wie Perlen und Acker und Weizenkorn und Senfkorn und so beschäftigen. Ist es nicht ein bisschen aus der Zeit gefallen? Müssen wir nicht eigentlich über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens predigen, nachdenken? Typisch Christen leben im Elfenbeinturm. Und ich habe mir dann nur gedacht, es gibt nichts Grundlegenderes und nichts Schöneres, als die Wahrheit im Wort Gottes zu lesen und in den Gleichnissen zu lesen. Und ich glaube, das gehört zu den Dingen, die uns unglaublich gut ausrüsten, wenn wir dann heute zu dieser Kirchentür wieder rausgehen. Dann nehmen wir das mit, dann nehmen wir diese einfachen Wahrheiten mit. die vermeintlich einfachen Wahrheiten. Wir brauchen das, dass wir wissen, was ist mein Wert und wie ist das mit dem Leid in der Welt und wie ist es mit meiner Haltung zu Gott. Und das müssen wir klären. Und deswegen bin ich ein großer Fan, ich glaube, ich sage das bereits, von Gleichnissen. Das sind Jesus-Worte, das sind Grundwahrheiten über Gott und über mich und über das Leben. Und deswegen ist es wertvoll. Und deswegen reden wir über Perlen und über Weizenkörner und über Senfkörner und über Ackerböden und alles Mögliche. Weil wir unser Herz und unser Gehirn schulen wollen. Und jetzt kommen wir tatsächlich noch zu den beiden Gleichnissen, um die es eigentlich heute Abend geht. Und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das hier nicht hin und her rutscht. Ich wollte das so ganz cool machen, dachte, ich nehme mal kein Papier. Warum? Nein, jetzt geht's wieder. Ganz komisch. Also, das Gleichnis vom Schatz im Acker und der Perle in Matthäus 13. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Was für eine schöne Geschichte. Was für zwei schöne Geschichten. Da hat uns Jesus doch gleich, oder? Mit dieser Story. Ein Schatz, der das ganze Leben verändert. Das wünscht sich doch jeder. Da bin ich als Zuhörer sofort voll dabei. Und ich musste denken an einen wunderschönen, rosafarbenen, ungefähr so großen Edelstein, den ich mal im Wald gefunden habe. Der war glänzend, der sah aus wie so ein rosafarbener Bergkristall. Und ich habe ihn gefunden und ich habe ihn mitgenommen nach Hause, habe ihn aufs Regal gestellt und habe mich sowas von reich gefühlt. Und ich bin ein Schatzsucher. Und ich bin da drüber gestolpert und hab's mitgenommen. Dachte mir, irgendwann verkaufe ich den und dann kaufe ich mir ein Haus. Und was mir meine Eltern nicht gesagt haben, ist, dass das ein Salzleckstein war für Tiere. Dass dieser schöne Glanz sich sehr unromantisch und wenig hygienisch erklären ließ. Aber für einen kurzen Moment habe ich gedacht, ich bin reich, bin ein Schatzsucher. Also, Schatz, das hat uns. Jeder von uns möchte einen Schatz finden. Beide Gleichnisse klingen so ähnlich. Beide erzählen von jemandem, der etwas von einem extrem großen Wert findet. Und der Wert ist so groß, dass alles andere dafür eingesetzt wird. Er verkaufte alles, alles, was er hatte. Da gibt es doch dieses tolle Kinderbuch, vielleicht kennt ihr das von dem Nick Inkpen, mit dem Perlenkäufer, wie der am Schluss wirklich in der Unterhose dasteht, in so einer gepunkteten und alles verkauft hat, um diese eine Perle zu kaufen. Das ist so süß illustriert. Sogar sein Lieblingshut mit der großen Feder hat er hergegeben. Also er verkaufte alles, was er hatte. Der Unterschied in beiden Geschichten ist, der eine findet es zufällig, vielleicht hat er gearbeitet in dem Acker, also und der andere sucht danach. Der eine ist ein Laie, der andere ist ein Profi. Aber die Entdeckung kommt in beiden Fällen überwältigend, über alle Erwartungen hinweg. Der Schatz, die Perle sind wertvoller als alles, was man sich je hätte träumen lassen. Und ich weiß nicht, wie du zum Glauben oder gekommen bist oder wie du Christ geworden bist. Vielleicht bist du zufällig drüber gestolpert. Vielleicht hat dir jemand was in den Weg gelegt und du hast überhaupt nicht damit gerechnet. Sagst du plötzlich so, wow. Oder hast du danach gesucht, hast du geforscht und Gott ist dir begegnet. Also ich finde, das ist schon mal so diese Erfahrungsebene im Gleichnis, wo ich sage, ja, da gehe ich mit, da bin ich dabei. Und jetzt gehen wir in die Offenbarungsebene. Wo ist Gott und wo bin ich in diesem Gleichnis? Und das ist so spannend, weil ich, bis ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, war es für mich vollkommen klar, was dieses Gleichnis bedeutet. Es war vollkommen klar. Und ich stelle euch jetzt zwei Deutungen vor und ihr dürft dann nachher schauen, wo ihr euch findet. Deutung 1, mit der ich seit Jahren komplett happy bin. Jesus ist der Schatz und Jesus ist die Perle. Und der Mensch, der den Schatz sucht und entdeckt, ist der Christ, der das Evangelium findet, der Jesus findet und der bereit ist, alles herzugeben, sein Leben komplett zu verändern, um des Glaubens willen, auf materiellen Besitz verzichtet und all in. Das ist, ich finde, diese eine Perle. Und das Gleichnis hat dann so einen moralischen Aspekt, ja. Und Jesus fordert auch ein Verhalten von uns, dem Glauben nichts anderes über- oder beizuordnen. Also wir haben einen eindeutigen Appell in diesem Gleichnis. Suche, finde und verkaufe alles. Und zöger auch nicht. Also geh nicht erst heim und denk drüber nach, sondern sofort investieren. Und da finden wir uns mit dieser Deutung auch in guter theologischer Gesellschaft. Ich bin auf den Reformator Calvin gestoßen, der sagt, diese beiden Gleichnisse haben das Ziel, dass die Gläubigen das Himmelreich der ganzen Welt voranzustellen lernen und darum sich allen Lüsten des Fleisches entsagen. Nur die sind fähig, die Gnade des Evangeliums aufzunehmen, die alle ihre Wünsche zurückstellen und all ihr Streben und sich selbst daran geben, um ihrer teilhaftig zu werden. Das ist nicht schön formuliert. Also auf kurz und deutsch würde ich sagen, mein Totaleinsatz ist gefordert, weil die unvergleichliche Herrlichkeit Gottes ist es wert. Und welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Jesus ist die ultimative Perle, es geht nicht besser. Und wir sind aufgerufen, alles für ihn zu geben. Und da sage ich Ja und Amen, genau so ist es. Und wenn man jetzt mal einen kurzen Gegencheck macht, gibt es Bibelstellen, die das belegen, ganz viele. Eine besonders schön, Lukas 18, 22, wo Jesus selber sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Die Konsequenz ist eben, da kann ich dann drüber nachdenken, bin ich auf der richtigen Suche, habe ich das im Blick, umgebe ich mich mit Perlen, habe ich was ich einsetzen kann für Jesus, nicht zögern, sondern klar machen. Ich finde das eine total schöne Deutung. Wer von euch glaubt, dass es so ist, dass Jesus die Perle ist, für die wir alles geben? Danke. Ich auch. Habe das auch immer gedacht. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, die hat gesagt, was? Nein, das ist doch komplett anders. Und das gibt dem Gleichnis einen ganz anderen Sinn. Er sagt, Jesus ist doch der Schatzsucher und Jesus ist der Perlenhändler, der mit all seinem Einsatz uns sucht. Ich bin die Perle, ich bin der Schatz. Also, wow, was für eine coole Idee ist das denn? Dass der Mensch der Schatz ist. Was für einen Wert gibt uns das plötzlich? Und man kann hier argumentieren, es geht ja, Jesus sagt ja, leitet es ein mit, das Himmelreich ist wie. Und man kann oft, wenn Himmelreich dasteht, auch Gott einsetzen. Also das Himmelreich heißt, das ist Gott, wie er auf der Welt seinen Willen lebt und vollzieht. Gott ist die handelnde Person. Womit sollen wir das Himmelreich vergleichen? Womit sollen wir das Handeln Gottes auf dieser Welt hier vergleichen? Also wenn wir also nicht der Mensch sind, der den Acker kauft und die Perle kauft, sondern wenn das Gott ist, dann bekommt dieses Gleichnis einen vollkommen anderen Sinn. Einen vollkommen anderen Sinn? Ihr wisst wahrscheinlich, was schon der andere Sinn ist. Ich würde es aber gerne nochmal. Ihr könnt zumindest schon mal einblenden, die zweite Zeile. Weil dann ist der Mann, der alles aufgibt, um den Schatz im Acker und die Perle zu erwerben, niemand anderes als der Mensch gewordene Gott, der sich sogar bis zum Kreuz alles nehmen lässt, um den Mensch zu erwerben. Gott will uns für sich. Und es geht nicht um einen moralischen Appell, sondern es geht um einen Zuspruch. Du bist es wert. Jesus kauft dich frei. Jesus hat für uns auf alles verzichtet. Er hat sich nackt gemacht. Gibt es auch im Neuen Testament so eine Stelle. Er hat sich entäußert. Er hat alles aufgegeben. Er hat alles hergegeben. Er ist der obdachlose Besitzer einer einzigen Perle geworden, um uns Menschen, um dich und mich zu retten. Gott ist derjenige, der alles für den Schatz gibt. Gott hat alles investiert. Auch hier habe ich einen großen Theologen gefunden, Spurgeon, der gesagt hat, so kaufte Jesus selbst die Welt zum höchsten Preis, um seine Gemeinde zu gewinnen, die der Schatz war, die er begehrte. Und auch hier gibt es eine Bibelstelle, die das stützt. Aus Lukas 19, Vers 10. Dafür ist der Menschensohn auf die Erde gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren gegangen ist. Ist das nicht schön? Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren gegangen ist. Und eigentlich meine Lieblingsstelle im Römerbrief, Kapitel 8, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wie sollte er uns mit Jesus nicht alles geben? Also ich sag mal, auch diese Deutung wird wirklich gestützt durch die Bibel. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wenn ich Gott so wichtig bin, was habe ich dann für einen Wert auf dieser Welt? Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt spontan für eine der beiden Versionen entschieden habt oder ob ihr schon immer dachtet, dass ihr die Perle seid oder ob ihr schon immer dachtet, Jesus ist es wert, dass ich alles investiere. Kommen wir zum Schluss. Ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, sich zu entscheiden, ob das eine stimmt oder das andere stimmt. Es soll auch gar nicht unser Anspruch sein, das ein für alle Mal zu klären. Für mich sind diese zwei Gleichnisse wie ein Bild, vielleicht kennt ihr das. Schaut mal ganz kurz hin. Der eine sieht automatisch eine alte Frau mit diesem Kinn nach unten. Und der andere sieht die junge Frau, die sich so wegdreht. Je länger du hinsiehst, desto besser siehst du diese beiden Bilder, das Verborgene. Und beide Eindrücke sind richtig. Beides stimmt. Und vielleicht ist es mit dem Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle auch so. Vielleicht ist ja auch beides zusammen richtig. Das Himmelreich ist da, wo beides zusammenkommt. Und das glaube ich zutiefst. Jesus kauft uns frei. Aus Liebe investiert er alles und zugleich gilt aber auch, wir suchen von ganzem Herzen diese Perle und sind bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Ich glaube, dass beides zutiefst wahr ist in diesem Gleichnis. Und was ist dann? Dann herrscht Freude im Himmel. Dann herrscht Freude im Himmel. Himmelreich heißt ein Schatz sein und einen Schatz haben. Du bist es wert und Jesus ist es wert. Himmelreich heißt, Jesus gibt alles für uns und wir geben alles für ihn. Ich würde jetzt gern noch beten und wenn du dich danach sehnst, diese Gewissheit zu haben, dass Jesus für dich alles gegeben hat, wenn du dir nicht sicher bist, dass du es wert bist, dann bete ich für dich, dass du das heute festmachen kannst, dass du das annehmen kannst in deinem Leben, dass du deinen Wert in Jesus entdeckst. Und wenn du vielleicht denkst, du hast bisher noch nicht alles investiert, du hast aus irgendeinem Grund was zurückgehalten, du bist noch skeptisch, du gehst noch nicht all in für Jesus. Wenn du dir nicht sicher bist, ob Jesus es wert ist, dann will ich für dich beten, dass du diesen nächsten Schritt gehen kannst. Ja, Jesus, wir sind wirklich begeistert von deinen Geschichten, die du erzählt hast, weil die so eine Tiefe haben. Und ich bin auch so angerührt jetzt von diesen beiden Gleichnissen. Und ich glaube, dass es so wahr ist, dass du alles gegeben hast für uns, dass du alles investiert hast, dass du in uns diesen Schatz siehst, der es wert ist, dafür alles zu geben. Und du bist dafür ans Kreuz gegangen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der das vielleicht noch nicht für sich annehmen konnte, dass du heute denjenigen anrührst und deinem Heiligen Geist eine ganz große Freude und Gewissheit schenkst. Ja, ich bin unglaublich wertvoll in deinen Augen, Jesus. Und ich danke dir aber auch, dass du so wertvoll bist, dass wir dafür alles geben sollen, dass wir dafür bereit sein sollen. Und ich bitte dich für uns, die wir vielleicht noch irgendwas zurückhalten, die wir noch nicht endgültig gesagt haben, Jesus, alles, alles ist für dich, alles, alles gehört dir. Dass wir Mut haben, loszulassen, dass wir dir das hinlegen im Gebet, dass wir unser Herz öffnen für dich. Heiliger Geist, danke, dass du zu uns sprichst, dass du uns Gleichnisse aufschließt und dass du deine Geheimnisse offenbarst dadurch. Amen.